Called Part of the Process.
Chopping wood. it's gone. Attempt to grow and fix undone. And dying the way it's all too scary. We're all companions in which we sail. And this is all part of the process. We all love looking down. All we want is some success, but the chance is never around. And this is all part of the process. We all love looking down. All we want is some success, but the chance is never around. Is never around.
Les Archilives, l'IFM, 12 heures de concert exclusif. Mortchiba à la Boule Noire.
Thank you.
Everything you told. NDR Kultur. Zum Nachhören.
Ulrich Nöten liest heute die 67. von 81 Folgen des Romans Anna Karenina von Lew Tolstoi. Wir befinden uns in Moskau. Dorthin sind Kitty und Konstantin Lewin gereist, um auf die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes zu warten. Der Geliebte der Titelheldin Anna Karenina, Alexei Wronski, ist dagegen zu den Gouvernementswahlen nach Kaschin gereist, um dort seinen Freund Swijaschski zu unterstützen. Die Wahl war aber auch für Wronski ein Erfolg. Mit seinem selbstbewussten Auftreten und seinen modernen politischen Ansichten hat er viele neue Anhänger gewonnen. Anna dagegen ist allein in dem gemeinsamen Landhaus zurückgeblieben und macht sich Gedanken darüber, wie die Beziehung zwischen ihnen weitergehen soll. Denn der Status der Beziehung zwischen den beiden ist noch immer ungeklärt, da Anna weiterhin offiziell mit ihrem Mann Alexei Karenin verheiratet ist. Anna selbst sucht die Schuld für all ihre Probleme aber nicht bei sich, sondern bei Wronski. In ihrer Einsamkeit hat sie ihm einen bösen Brief geschrieben, in dem sie ihm starke Vorwürfe darüber macht, dass er so lange fortbleibt. Hören Sie nun wieder Ulrich Nöten.
Spaziergänge, Plaudereien mit Prinzessin Varvara, Besuche im Krankenhaus und vor allem Lektüre, Lektüre eines Buches nach dem anderen vertrieben ihr die Zeit. Aber als am sechsten Tag der Kutscher ohne ihn von der Bahn zurückkehrte, spürte sie, dass sie nicht mehr imstande war, den Gedanken an ihn und was er dort wohl tue, zu betäuben. Da wurde ihre Tochter krank. Anna pflegte sie selbst, aber auch das lenkte sie nicht ab, zumal die Krankheit nicht gefährlich war. Wie sehr sie sich auch bemühte, sie konnte dieses Mädchen nicht lieben. Und Liebe vortäuschen konnte sie auch nicht. Als Anna am Abend dieses Tages allein geblieben war, befiel sie eine solche Angst um ihn, dass sie schon in die Stadt reisen wollte, es sich aber aus dem Kopf schlug und jenen widersprüchlichen Brief schrieb, den Wronski erhielt und per Expressboten abschickte, ohne ihn durchzulesen. Am nächsten Morgen erhielt sie seinen Brief und bereute den ihrigen. Sie erwartete mit Schrecken eine Wiederholung des strengen Blicks, den er vor der Abreise auf sie geworfen hatte, vor allem, wenn er erführe, dass das Mädchen nicht gefährlich krank war. Dennoch war sie froh, dass sie ihm geschrieben hatte. Nun gestand Anna sich bereits ein, dass er sie als Last empfand, dass er seine Freiheit mit Bedauern aufgab, um zu ihr zurückzukehren. Und trotzdem war sie froh, dass er käme. Sollte er sie doch als Last empfinden, er wäre aber hier bei ihr, so dass sie ihn sähe und um jede seiner Bewegungen wüsste. Sie saß im Salon bei einer Lampe und las in Tans neuem Buch. Dabei lauschte sie auf das Brausen des Windes im Hof und erwartete jeden Moment das Eintreffen der Equipage. Ein paar Mal meinte sie Räder rasseln zu hören, aber sie täuschte sich. Endlich war nicht nur Räder rasseln, sondern auch das Rufen des Kutschers und das gedämpfte Geräusch von der überdachten Auffahrt zu hören. Sogar Prinzessin Varvara, die eine Patience legte, bestätigte es. Und Anna stand auf, feuerrot. Aber statt hinunterzugehen, wie sie es vorher schon zweimal getan hatte, blieb sie stehen. Sie schämte sich plötzlich ihres Betrugs. Doch vor allem graute ihr, wie er sie empfangen würde. Ihre Kränkung war schon vergangen. Sie fürchtete nur seinen ungehaltenen Gesichtsausdruck. Ihr fiel ein, dass die Tochter schon den zweiten Tag wieder vollkommen gesund war. Sie wurde sogar ärgerlich auf sie, weil sie sich ausgerechnet da wieder erholt hatte, als der Brief abgeschickt war. Dann fiel ihr ein, dass er da war, er, mit seinen Augen, seinen Händen. Sie hörte seine Stimme, und sie vergaß alles, lief ihm freudig entgegen. »Nun, wie geht es, Anni?« fragte er scheu von unten zu der herablaufenden Anna hochblickend. Er saß auf einem Stuhl, und der Diener zog ihm den warmen Stiefel aus. »Wieder besser.« »Und dir?« fragte er und rückte die Kleider zurecht. Sie griff mit beiden Händen nach seiner Hand, zog sie an ihre Taille, ohne die Augen von ihm zu lassen. »Nun, das freut mich sehr«, sagte er und betrachtete sie kühl, ihre Frisur, ihre Toilette, die sie, er wusste es, für ihn angelegt hatte. All das gefiel ihm, aber wie oft hatte es ihm schon gefallen. Und jener strenge, steinerne Ausdruck, den sie so fürchtete, legte sich auf sein Gesicht. »Nun, das freut mich sehr. Und du bist wohlauf?« Er wischte sich mit dem Taschentuch den feuchten Bart ab und küsste ihr die Hand. »Ganz gleich«, dachte sie, »wenn er nur da ist. und wenn er da ist, wird er es nicht fertigbringen, wird er es nicht wagen, mich nicht zu lieben. Der Abend verlief glücklich und vergnügt in Anwesenheit von Prinzessin Varvara, die sich bei ihm beklagte, in seiner Abwesenheit habe Anna Morphium genommen. Was tun? Ich konnte nicht schlafen. Meine Gedanken hielten mich ab. In seiner Anwesenheit nehme ich es nie. Fast nie. Er erzählte von den Wahlen, und Anna verstand es, ihn durch Fragen auf das zu bringen, was ihn aufheiterte, auf seinen Erfolg. Sie erzählte ihm alles, was ihn zu Hause interessierte. Und alle ihre Berichte waren von heiterster Art. Spätabends jedoch, als sie allein waren, sah Anna, dass sie ihn wieder ganz beherrschte und wollte den bedrückenden Eindruck von seinem Blick wegen des Briefes auslöschen. Sie sagte, »Aber gib zu, der Brief hat dich geärgert und du hast mir nicht geglaubt.« Kaum hatte sie das gesagt, begriff sie, so liebevoll er ihr jetzt auch zugewandt war, doch das hatte er ihr nicht verziehen. »Ja«, sagte er, »der Brief war schon merkwürdig. Einerseits Anni krank, andererseits möchtest du selbst kommen. Es war alles die Wahrheit. Daran zweifle ich gar nicht. Doch du zweifelst. Ich sehe, du bist unzufrieden. Keinen Augenblick, ich bin nur unzufrieden. Und das ist wahr, dass du gleichsam nicht anerkennen möchtest, dass es Pflichten gibt, Pflichten ins Konzert zu fahren.« »Reden wir nicht darüber«, sagte er. »Warum eigentlich nicht?«, fragte sie. »Ich will damit nur sagen, dass es Dinge geben kann, die unumgänglich sind. Jetzt zum Beispiel werde ich nach Moskau fahren müssen, des Hauses wegen. Ach, Anna, warum bist du so gereizt? Weißt du denn nicht, dass ich ohne dich nicht leben kann?« »Wenn dem so ist«, sagte Anna plötzlich mit veränderter Stimme, »so ist dir dieses Leben eine Last. Ja, du kommst für einen Tag und fährst wieder. So verhält man sich. Anna, das ist grausam. Ich bin bereit, mein ganzes Leben hinzugeben.« Aber sie hörte ihm nicht zu. »Wenn du nach Moskau fährst, fahre ich mit. Ich bleibe nicht hier. Entweder wir müssen uns trennen oder zusammenleben. Du weißt doch, dass allein dies mein Wunsch ist. Aber dazu braucht es die Scheidung? Ich werde ihm schreiben. Ich sehe, dass ich so nicht leben kann. Aber ich werde mit dir nach Moskau fahren.«
»Als ob du mir drohen würdest.« »Ich wünsche mir doch nichts so sehr, als mich nie von dir zu trennen«, sagte Wronski lächelnd. Aber es blitzte nicht nur kalt in seinen Augen auf, als er diese zärtlichen Worte sprach, es war der böse Blick eines verfolgten und verbitterten Menschen. Sie sah diesen Blick und erriet seine Bedeutung. »Wenn dem so ist, ist es ein Unglück«, sagte dieser Blick. Es war nur ein flüchtiger Eindruck, aber sie sollte ihn nie mehr vergessen. Anna schrieb ihrem Mann einen Brief und bat ihn um die Scheidung. Und Ende November verabschiedete sie sich von Prinzessin Varvara, die nach Petersburg reisen musste, und übersiedelte mit Wronski nach Moskau. Da sie tagtäglich Alexei Alexandrowitschs Antwort und danach die Scheidung erwarteten, wohnten sie nun wie ein Ehepaar zusammen. Siebter Teil. 1. Die Lewins lebten schon den dritten Monat in Moskau. Längst war die Zeit um, da nach zuverlässigsten Berechnungen von Menschen, die sich diesbezüglich auskannten, Kitty hätte gebären müssen, doch sie ging noch immer schwanger, und nichts deutete darauf hin, dass die Zeit jetzt näher läge als vor 2 Monaten. Arzt, Hebamme, Dolly, die Mutter und vor allem Lewin, der nicht ohne Schrecken an das Herannahende denken konnte, waren allmählich in Ungeduld und Unruhe. Allein Kitty fühlte sich vollkommen ruhig und glücklich. Sie erkannte nun klar, wie ein neues Gefühl der Liebe zu dem künftigen, für sie zum Teil schon gegenwärtigen Kind in ihr heranreifte und lauschte mit Wonne auf dieses Gefühl. Das Kind war nun nicht mehr ganz ein Teil von ihr, manchmal lebte es bereits sein eigenes, von ihr unabhängiges Leben. Oft tat ihr das weh, doch zugleich hätte sie lachen mögen ob der seltsamen neuen Freude. Alle, die sie liebte, waren um sie, alle waren so gut zu ihr, umsorgten sie so. In allem wurde ihr so rundweg nur das Angenehme überlassen, dass sie sich, wenn sie nicht gewusst und gespürt hätte, es müsse bald enden, kein besseres und angenehmeres Leben hätte wünschen können. Eines nur vergällte ihr dieses wohlige Leben, nämlich, dass ihr Mann nicht so war, wie sie ihn liebte und wie er auf dem Land zu sein pflegte. Sie mochte seinen ruhigen, herzlichen und gastfreundlichen Umgangston auf dem Land. In der Stadt jedoch wirkte er immerfort unruhig und argwöhnisch,
als ob er befürchtete, es könnte ihn und vor allem sie jemand kränken. Dort auf dem Land wusste er sich offenbar in seinem Element. Er war nie in Eile und niemals untätig. Hier in der Stadt war er immerfort gehetzt, als ob er etwas versäumte. Und zu tun hatte er nichts. Und er dauerte sie. Anderen, das wusste sie, kam er nicht bedauernswert vor. Im Gegenteil, wenn Kitty ihn in Gesellschaft anschaute, wie man bisweilen den geliebten Menschen anschaut, um ihn wie mit fremden Augen zu sehen und sich klar zu werden, welchen Eindruck er auf andere macht, sah sie, ihrer Eifersucht wegen sogar voll Furcht, dass er alles andere als bedauernswert, vielmehr sehr anziehend war mit seiner Anständigkeit, seiner ein wenig altmodischen, schüchternen Höflichkeit gegenüber Frauen, seiner kräftigen Gestalt und seinem, wie ihr schien, besonderen, ausdrucksvollen Gesicht. Aber sie sah ihn nicht von außen, sondern von innen. Sie sah, dass er hier nicht er selbst war. Anders wusste sie seine Verfassung nicht zu bezeichnen. Manchmal machte sie ihm innerlich Vorwürfe, dass er nicht in der Stadt zu leben verstand. Manchmal jedoch machte sie sich klar, dass er sich sein Leben hier wirklich nur schwer so einrichten könnte, um zufrieden zu sein damit. In der Tat, was sollte er tun? Karten spielen mochte er nicht, in den Club fuhr er nicht. Mit vergnügten Männern wie Jablonski Umgang pflegen, da wusste sie nun schon, was das hieß. Das hieß trinken und nach der Trinkerei irgendwo hinfahren. Sie konnte nicht ohne Entsetzen daran denken, wohin Männer in solchen Fällen fuhren. In der Gesellschaft verkehren. Sie wusste, dass man dazu an der Nähe zu jungen Frauen Gefallen finden musste, und das konnte sie nicht wollen. Zu Hause sitzen mit ihr, mit Mutter und Schwestern? So angenehm und vergnüglich für sie die ewig gleichen Gespräche auch waren, die Alinas und Nadinas, wie der alte Fürst diese Gespräche unter Schwestern nannte, sie wusste, dass ihn das langweilen musste. Was blieb ihm also? An seinem Buch weiterzuschreiben? Er hatte das auch versucht und war zunächst oft in der Bibliothek gewesen, um Exzerpte und Recherchen für sein Buch zu machen, aber wie er ihr sagte, je länger er nichts tat, desto weniger hatte er Zeit. Außerdem habe er, so beklagte er sich bei ihr, hier viel zu viel über sein Buch geredet, deshalb wären alle seine Gedanken darüber nun verworren und kämen ihm nicht mehr interessant vor. Der einzige Vorteil dieses städtischen Lebens war, dass es hier in der Stadt nie Zank zwischen ihnen gab. Ob nun die Verhältnisse in der Stadt anders waren oder ob sie beide in der Hinsicht vorsichtiger und vernünftiger geworden waren, jedenfalls zankten sie sich in Moskau niemals aus Eifersucht, wovor sie sich bei der Übersiedlung in die Stadt so gefürchtet hatten. In dieser Hinsicht kam es sogar zu einem für beide sehr wichtigen Ereignis, nämlich zur Begegnung Kittys mit Wronski. Die alte Fürstin Maria Borissowna, Kittys Taufpatin, die sie stets sehr gern gehabt hatte, wünschte sie unbedingt zu sehen. Kitty, die eigentlich ihres Zustands wegen keine Besuche mehr machte, fuhr mit ihrem Vater zu der ehrwürdigen alten Dame und begegnete dort Wronski. Kitty konnte sich bei dieser Begegnung nur den einen Vorwurf machen, dass für einen Augenblick, als sie an dem Herrn in Zivil die einst so vertrauten Züge erkannte, es ihr den Atem verschlug, ihr das Blut zum Herzen strömte und ein kräftiges Rot, das fühlte sie, ins Gesicht stieg. Aber das dauerte nur ein paar Sekunden. Noch hatte der Vater, der mit Wronski absichtlich laut ein Gespräch anfing, sein Gespräch nicht beendet, da war sie schon durchaus in der Lage, Wronski anzuschauen und, falls nötig, ebenso mit ihm zu plaudern wie mit Fürstin Maria Borissowna. Und das vor allem so, dass ihr Mann, dessen unsichtbare Anwesenheit sie in diesem Moment gleichsam über sich fühlte, bis zur letzten Intonation und bis zum Lächeln alles gebilligt hätte. Sie wechselte ein paar Worte mit ihm, lächelte sogar gelassen zu seinem Scherz über die Wahlen, die er »unser Parlament« nannte. Das Lächeln war notwendig, um zu zeigen, dass sie den Scherz verstanden hatte. Aber gleich danach wandte sie sich Fürstin Maria Borissowna zu und blickte kein einziges Mal mehr zu ihm, bis er aufstand, um sich zu verabschieden. Da schaute sie ihn an, aber offenbar nur, weil es ungehörig gewesen wäre, einen Menschen nicht anzuschauen, wenn er sich verneigt. Sie war ihrem Vater dankbar, dass er über die Begegnung mit Wronski nichts zu ihr sagte, aber sie sah an seiner besonderen Herzlichkeit nach dieser Visite, während ihrer üblichen Spazierfahrt, dass er mit ihr zufrieden war. Sie war selbst mit sich zufrieden. Sie hätte nicht erwartet, dass sie die Kraft fände, in der Tiefe ihrer Seele irgendwo die Erinnerungen an ihr früheres Gefühl für Wronski zurückzuhalten und ihm gegenüber tatsächlich gleichgültig und gelassen zu sein. Und es nicht nur zu scheinen. Levin errötete viel mehr als sie ihm sagte, sie sei bei Fürstin Marja Borissowna Wronski begegnet. Ihm das zu sagen fiel ihr sehr schwer. Aber noch schwerer war, danach über Details der Begegnung zu sprechen, denn er fragte sie nicht, sondern schaute sie nur finsteren Blickes an. »Ich bedauere sehr, dass du nicht dabei warst«, sagte sie. »Nicht, dass du nicht im Raum warst. In deinem Beisein wäre ich nicht so natürlich gewesen. Ich erröte jetzt viel mehr, viel, viel mehr«, sagte sie und errötete, dass ihr die Tränen kamen, »sondern dass du es nicht durch einen Spalt sehen konntest.« Ihre aufrichtigen Augen sagten Levin, dass sie mit sich zufrieden war, und obwohl sie errötet war, beruhigte er sich sofort und begann sie auszufragen, und eben das wollte sie ja. Als er alles erfahren hatte, bis hin zu dem Detail, dass sie nur in der ersten Sekunde nicht umhin konnte zu erröten, dass es dann jedoch für sie ebenso einfach und leicht war wie mit irgendeinem Zufallsbekannten, wurde Levin ganz vergnügt und sagte, er sei sehr froh darüber und würde sich jetzt nicht mehr so töricht verhalten wie bei den Wahlen, sondern bei der nächsten Begegnung mit Wronski sich bemühen, so freundschaftlich wie möglich zu sein. Der Gedanke ist peinigend, dass es einen Menschen gibt, der fast dein Feind ist, dem zu begegnen bedrückend ist, sagte Levin. Ich bin sehr, sehr froh. 2. Also fahr bitte bei den Bowles vorbei, sagte Kitty zu ihrem Mann, als er um 11 Uhr, bevor er das Haus verließ, bei ihr hereinschaute. »Ich weiß, dass du im Club dinierst. Papa hat dich angemeldet. Und vormittags machst du was?« »Ich will bloß zu Katawassow«, antwortete Levin. »Warum so früh?« »Er hat versprochen, mich mit Mjatrow bekannt zu machen. Mit ihm möchte ich gern über meine Arbeit reden. Er ist ein bekannter Petersburger Wissenschaftler«, sagte Levin. »Ach, war das sein Aufsatz, den du so gelobt hast?« »Und danach?«, fragte Kitty. »Vielleicht fahre ich noch beim Gericht vorbei, in der Angelegenheit meiner Schwester.« »Und das Konzert?«, fragte sie. »Was soll ich da allein?« »Doch, fahr hin. Sie spielen dort diese neuen Stücke. Das hat dich so interessiert.« »Ich würde unbedingt fahren.« »Auf jeden Fall komme ich vor dem Diner hier vorbei«, sagte er mit einem Blick auf die Uhr. »Zieh aber den Gehrock an, um gleich noch bei der Gräfin Bohl vorbeizufahren.« »Muss das denn unbedingt sein?« »Ja, unbedingt. Er hat uns besucht.« »Was macht es dir schon aus? Fährst hin, setzt dich, redest 5 Minuten übers Wetter, stehst auf und fährst wieder.« »Du wirst es nicht glauben, ich bin dem so entwöhnt, dass mir genau das peinlich ist. Wozu? Da kommt ein fremder Mensch, setzt sich, sitzt eine Weile ohne Not herum, stört die Leute, verdirbt sich die Laune und geht wieder.« Kitty lachte. »Aber als Junggeselle hast du doch Visiten gemacht.« »Ja, aber peinlich war es immer. Und jetzt bin ich dem so entwöhnt, dass ich, weiß Gott, lieber 2 Tage nicht dinieren würde, statt diese Visite abzustatten. Richtig peinlich.« »Ich meine immer, es würde sie verletzen. Sie würden sagen, was kommst du ohne Not daher?« »Nein, es verletzt sie nicht, das garantiere ich dir.« Kitty sah ihm lachend ins Gesicht. Sie nahm seine Hand. »Also leb wohl und bitte fahr hin.« Er küsste seiner Frau die Hand und wollte schon gehen, da hielt sie ihn auf. »Kostja, weißt du, dass ich bloß noch 50 Rubel habe?« »Tja, dann hole ich was auf der Bank.« »Wie viel?« fragte er mit der unzufriedenen Miene, die sie kannte. »Nein, warte«, sie hielt seine Hand fest. »Reden wir darüber. Mich beunruhigt es. Ich bezahle, glaube ich, nichts, was nicht sein muss. Doch das Geld rinnt dahin. Irgendwas machen wir nicht richtig.« »Ach, woher?«, sagte er, räusperte sich und schaute sie von unten herauf an. Dieses Räuspern kannte sie. Es war ein Zeichen, dass er sehr unzufrieden war. Nicht mit ihr, sondern mit sich selbst. Er war tatsächlich unzufrieden. Aber nicht, weil viel Geld verbraucht, sondern weil er an etwas erinnert wurde, das nicht in Ordnung war, wie er wusste, und das er gern vergessen hätte. »Ich habe Sakalow angewiesen, den Weizen zu verkaufen und für die Mühle im Voraus zu kassieren. Geld wird auf jeden Fall kommen.« »Doch ich fürchte ja, dass überhaupt so viel...« ach, woher?« wiederholte er. »Also leb wohl, mein Herz.« »Doch wirklich, ich bedauere manchmal, dass ich auf Mama gehört habe. Wie schön wäre es jetzt auf dem Land.« »So raube ich euch allen den Nerv und ein Geld geben wir aus. Ach, woher? Seitdem ich verheiratet bin, habe ich mir noch kein einziges Mal gesagt, es wäre besser, anders als es ist.« »Wirklich?« Sie schaute ihm in die Augen. Er hatte das gesagt, ohne nachzudenken, nur um sie zu trösten. Aber als er sie nun anblickte und diese lieben, aufrichtigen Augen fragend auf sich gerichtet sah, sagte er aus ganzem Herzen dasselbe noch einmal. »Ich vergesse sie viel zu oft«, dachte er. Und ihm fiel ein, was sie beide so bald erwartete. »Ist es bald soweit?« »Was für ein Gefühl hast du?« flüsterte er und fasste sie an beiden Händen. »Ich habe es so oft gedacht, dass ich jetzt gar nichts mehr denke und weiß. Und graut dir nicht?« Sie lächelte geringschätzig. »Kein bisschen«, sagte sie. »Also, wenn was ist, ich bin bei Katawassow.« »Nein, es wird nichts sein. Mach dir keine Gedanken. Ich fahre mit Papa auf dem Boulevard spazieren. Wir schauen bei Dolly vorbei. Vor dem Diner erwarte ich dich. Ah ja, weißt du, dass Dollys Situation endgültig unmöglich wird? Sie ist rundum verschuldet. Geld hat sie nicht. Ich sprach darüber gestern mit Mama und Arseni.« So nannte sie Lwow, den Mann ihrer Schwester Natalie. »Und wir beschlossen, dich und ihn auf Stiva zu hetzen. Es ist endgültig unmöglich. Mit Papa darf man darüber nicht reden. Aber wenn du und er...« »Was können wir schon ausrichten?« sagte Levin. »Trotzdem, wenn du bei Arseni bist, rede mit ihm. Er wird dir sagen, was wir beschlossen haben.« »Nun, mit Arseni bin ich von vornherein in allem einverstanden. Gut, ich fahre zu ihm. Übrigens, falls ich ins Konzert gehe, dann mit Natalie. Nun leb wohl.« Am Hauseingang wurde Levin von dem alten, noch aus seiner Junggesellenzeit stammenden Diener Kusma aufgehalten, der nun seinem städtischen Haushalt vorstand. »Den Krasavchik«, das war das linke Deichselpferd, das vom Gut mitgebracht worden war, »haben sie neu beschlagen, doch er lärmt immer noch«, sagte er. »Was befehlen Sie?« Während der ersten Zeit in Moskau hatte sich Levin um die vom Gut mitgebrachten Pferde gekümmert. Er wollte diesen Bereich so gut und billig wie möglich einrichten. Aber wie sich zeigte, kamen die eigenen Pferde teurer zu stehen als Fuhrmannspferde, und Droschken brauchten sie trotzdem. »Lass den Rossarzt holen, vielleicht eine Quetschung.« »Und für Katerina Alexandrowna?« fragte Kusma. Es bestürzte Levin nun nicht mehr wie in der ersten Zeit seines Moskauer Lebens, dass zur Fahrt von der Wasdwischenka zur Sivtsev-Rajek-Gasse ein kräftiges Pferdepaar vor die schwere Kutsche gespannt, die Kutsche eine Viertelwerst durch den Schneematsch geführt und dort 4 Stunden stehen gelassen werden musste, was 5 Rubel kostete. Jetzt kam ihm das schon natürlich vor. »Lass die Fuhrleute ein paar für unsere Kutsche bringen«, sagte er. »Zu Befehl.« Und nachdem er dank der städtischen Verhältnisse so einfach und leicht eine Schwierigkeit gelöst hatte, die auf dem Land viel Mühe und Bedacht verlangt hätte, trat Levin vors Haus, rief eine Droschke, stieg ein und fuhr zur Nikitskaja. Unterwegs waren seine Gedanken nicht mehr beim Geld, sondern kreisten darum, wie er den Petersburger Wissenschaftler, der sich mit Soziologie befasste, kennenlernen und mit ihm über sein Buch sprechen würde. Nur in der allerersten Moskauer Zeit hatten Levin die für einen Landbewohner sonderbaren, unproduktiven, aber unvermeidlichen Ausgaben bestürzt, die ihm von allen Seiten abverlangt wurden. Jetzt hatte er sich schon daran gewöhnt. Ihm widerfuhr in dieser Hinsicht, was, wie es heißt, Trinkern widerfährt. Der erste Schnaps steckt im Hals wie ein Pfropf, der zweite hupft wie ein Wiedehopf, nach dem dritten zwitschern sie wie Vöglein durch. Als Levin den ersten 100-Rubelschein zum Kauf von Livreen für Lakai und Portier anbrach, überschlug er unwillkürlich, dass diese eigentlich überflüssigen Livreen, die jedoch offenbar unvermeidlich waren, nach der Verwunderung von Fürstin und Kitty zu schließen, als er andeutete, ohne Livreen ginge es auch, dass diese Livreen so viel kosteten wie 2 Arbeitskräfte im Sommer, also um die 300 Arbeitstage zwischen Osterwoche und Fastenzeit, Tag für Tag Schwerstarbeit von frühmorgens bis spätabends. Und da steckte ihm der 100-Rubelschein wie ein Pfropf im Hals. Der nächste allerdings, angebrochen zu Einkäufen für ein Diner mit der Verwandtschaft, das 28 Rubel kostete, rief Levin zwar ins Gedächtnis, dass 28 Rubel 10 Chetvert Hafer waren, der unter Schwitzen und Ächzen geschnitten, gebunden, eingefahren, gedroschen, geworfelt, gesiebt und aufgeschüttet werden musste. Dieser nächste hupfte trotzdem leichter. Jetzt dagegen riefen die Scheine beim Anbrechen längst nicht mehr solche Überlegungen hervor. Sie zwitscherten wie Vöglein durch. ob die für den Erwerb des Geldes erforderliche Arbeit dem Vergnügen entsprach, welches das dafür Gekaufte bereitete, diese Überlegung war längst abhanden gekommen. Die betriebliche Kalkulation, dass es einen bestimmten Preis gibt, unter dem bestimmtes Korn nicht verkauft werden darf, war ebenfalls vergessen. Der Roggen, für den er den Preis so lange gehalten hatte, wurde um 50 Kopeken pro Chetwert billiger verkauft, als noch vor einem Monat dafür geboten wurde. Sogar die Kalkulation, dass bei solchen Ausgaben das ganze Jahr unmöglich ohne Schulden zu überstehen wäre, auch diese Kalkulation war nicht mehr von Belang. Nur eines war verlangt, Geld auf der Bank zu haben, ohne zu fragen, wo es herkam. Einfach, um immer zu wissen, wovon man morgens das Rindfleisch kaufte. An diese Kalkulation hatte er sich bislang gehalten. Er hatte stets Geld gehabt auf der Bank. Jetzt war das Geld auf der Bank ausgegangen. Und er wusste nicht recht, wo er welches hernehmen sollte. Und das hatte ihn, als Kitty das Geld erwähnte, für einen Moment verstimmt. Doch darüber nachzudenken hatte er keine Zeit. Auf der Fahrt kreisten seine Gedanken um Katawasow und die bevorstehende Bekanntschaft mit Mjetrow. Drei. Levin hatte sich während dieses Aufenthalts wieder mit seinem ehemaligen Universitätskameraden angefreundet, Professor Katawasow, den er seit der Hochzeit nicht mehr gesehen hatte. Katawasow war ihm wegen der Klarheit und Schlichtheit seiner Weltanschauung angenehm. Levin meinte, die Klarheit von Katawasows Weltanschauung sei eine Folge seiner ärmlichen Natur. Katawasow wiederum meinte, die Sprunghaftigkeit von Levins Denken sei eine Folge seiner ungenügenden geistigen Disziplin. Doch war Katawasows Klarheit Levin angenehm? Und die Fülle von Levins undisziplinierten Gedanken war Katawasow angenehm? So trafen sie sich und diskutierten gerne miteinander. Levin hatte Katawasow einige Stellen aus seiner Schrift vorgelesen, und sie hatten ihm gefallen. Als Katawasow am Tag zuvor Levin bei einer öffentlichen Vorlesung begegnet war, sagte er zu ihm, der bekannte Mjetrow, dessen Aufsatz Levin so gefallen hatte, sei in Moskau. Und was Katawasow ihm von Levins Werk berichtet habe, interessiere ihn sehr. Und morgen um 11 sei Mjetrow bei ihm und würde sich freuen, Levin kennenzulernen. »Eindeutig, Sie bessern sich, mein Lieber. Sehr erfreulich«, sagte Katawasow, als er Levin im kleinen Salon begrüßte. »Ich höre die Klingeln und denke, mir kann doch nicht sein, dass er rechtzeitig...« »Na, was sagen Sie zu den Montenegrinern, die geborenen Krieger?« »Was ist denn?« fragte Levin. Katawasow berichtete ihm in kurzen Worten die jüngste Neuigkeit. Und als sie in sein Studierzimmer traten, machte er Levin mit einem mittelgroßen, stämmigen Mann von sehr angenehmem Äußeren bekannt. Das war Mjetrow. Das Gespräch verweilte kurz bei der Politik und dabei, wie in höchsten Petersburger Sphären die jüngsten Ereignisse eingeschätzt würden. Mjetrow berichtete, was seine Majestät und ein Minister, wie ihm aus zuverlässiger Quelle zu Ohren gekommen, aus diesem Anlass angeblich gesagt hätten. Katawasow hingegen hatte erfahren, ebenfalls zuverlässig, dass seine Majestät etwas ganz anderes gesagt habe. Levin versuchte, sich eine Situation auszudenken, in der das eine wie das andere hätte gesagt werden können, und damit war das Gespräch zu diesem Thema beendet.
Al preso número 9 ya lo van a confesar. Estereciendo en la celda con el cura del penal. Dientes de amanecer, la vida le han de quitar. Porque mató a su mujer y un amigo desleal. Dice así al confesar, los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar, padre, no me arrepiento,